die nächste Frage. Es kam ja letztens wieder das alte Thema mit dem Backstein in der Basstrommel hoch. Hast du bisher schon mal Erfahrungen damit im Studio-Live-Betrieb gemacht?
Also ich habe das, nachdem ich davon gehört hatte, ausprobiert. Ich habe das erste Mal von gehört bzw. gelesen, als ich bei Simon Phillips auf der Seite, der antwortet immer Leuten mit Fragen, und der hat da reingeschrieben, dass er sich manchmal so einen Farbeimer da in die Bassdrum stellt, auf eine Decke. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann bei gleicher Mikrofonposition und einziger Unterschied Gewicht in die Bassdrum keinen wesentlichen Unterschied gehört. Ich habe aber auch die Bassdrum immer mit einem Loch im Resonanzfell und bedämpft mit einem Kissen, sodass die nicht so super stark resoniert. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Vibration des Holzes dadurch einfach ein bisschen abgefangen wird oder in einer anderen Frequenz dann stattfindet. Und wenn man dann die Technik benutzt, dass der Schlegel nicht am Fell bleibt und eine stark resonierende Bassdrum benutzt, dann kann ich mir schon einen kleinen Unterschied vorstellen. Aber letzten Endes wird man... Da muss man schon Spezialist sein, glaube ich, um den zu hören.
Das versendet sich, sagen sie beim Fernsehen, glaube ich dann.
Ne? Ja.
Aber, also ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass John Robinson, der ja auch nicht ganz unbekannt ist irgendwie für einen guten Trommelsound, dass der in seinen Schlagzeugen zu seiner ersten Yamaha-Phase immer so einen alten Sandsack drin liegen hatte, aus seiner Zeit mit Chaka Khan und Rufus. Da gibt es halt so ein schönes Hot Licks-Video, wo er das dann zeigt, dieses Ding. Was das macht, weiß er selber auch nicht so genau. Er hat es einfach, das ist einfach da, weil es aus irgendeinem Grund wohl, naja,
ja, das
funktioniert. Was es macht, weiß man nicht so.
Weiß man nicht genau. Das ist genau wie bei den medizinischen Sachen. Wer klingt, hat recht.
Ja. Und Simon Phillips klingt gut und John Robinson klingt gut. Man muss es vielleicht einfach mal. Macht den Computer mal aus und sucht euch einen schönen Backstein und legt den in die Trommel rein.
Richtig.
Ihr werdet wahrscheinlich dann zu vielleicht, eigenen Schlüsse ziehen.
Vielleicht auch wie ich keinen Unterschied hören. Aber das kann auch an meiner bedämpften Bassdrum liegen. Ich weiß es nicht.
Aber naja, probieren.
Probieren kann nicht schaden.
Kann nicht schaden.
So, dann hatte noch jemand an Mats die Frage gestellt, was er als Drumtech in den Deadpool-Studios so für Aufgaben hat und was da im Studio so passiert.
Also wenn ich da als, als Drumtech ist vielleicht, ist so ein großes Wort irgendwie, also... Wir haben das ja eben schon angesprochen, wenn man in so ein Studio geht und sich da Zeit kauft, dann kauft man halt auch ein Know-how und eine gewisse, vielleicht auch eine gewisse Form der Behandlung so. Und was ich da mache, ist eigentlich mit dem jeweiligen Schlagzeuger oder der Schlagzeugerin halt eine möglichst optimale Aufnahmesituation zu erreichen. Das heißt, ich fahre da hin und pack auf das Schlagzeug, was da vorhanden ist, das ist ein DW Collectors, die entsprechenden Fälle drauf, die wir uns da ausgesucht haben. Das ist für die meisten Produktionen, die wir da bis jetzt oder die ich da bis jetzt mitbetreut habe, war das immer dieselbe Fellkombination. Emperors Klare oben und Ambassadors unten, weil es halt immer so in so eine Metal-Richtung ging. Das war immer eine ganz gute Wahl. Und dann stimme ich das Set so, dass es für die Aufnahmesituation halt funktioniert. Man hört vielleicht ein bisschen anders, wenn man selber auch schon mal so Aufnahmen gemacht hat, dann ist das eigentlich, glaube ich, ganz cool, weil der Alyosha am Pult einfach zum Beispiel die Tom-Mikros mir laut auf den Kopfhörer legt und ich versuche dann gewisse Dinge, die ich selber gar nicht höre, aber das Mikrofon sehr wohl, dann per Stimmen und per Dämpfen auch dann zu eliminieren, sodass man hinterher im Mix dann nicht irgendwas wegfiltern muss, was man gar nicht so haben möchte.
Genau.
Also Patentrezepte gibt es da gibt es da eigentlich nicht. Also man sollte vielleicht kommunikativ unterwegs sein und versuchen rauszukriegen, was derjenige, der da dann halt spielt, auch was der möchte, was so seine Idee ist. Da gibt es halt schon mal Situationen, wo man auch mal was reparieren muss. Klar, also da gab es einmal einen Fall, da kam jemand mit einer Snare an, da war das Resonanzfeld einfach gerissen. So. Deswegen konnte der die für die Produktion nicht nehmen, weil ich dummerweise keins dabei hatte. Das ist jetzt anders. Da haben wir da mehr Material vor Ort, aber dass man solche Kleinigkeiten halt dann entsprechend reparieren kann. Es kommen Leute mit, ja, hier Scharniere ölen steht hier. Ja. Scharniere öl ich dann nicht, aber es ist halt dann so, dass jemand mit einer Doppelfußmaschine ankommt, die halt zwar sich für ihn gut anfühlt, aber so viel Nebengeräusche produziert, dass man eigentlich auf das Mikro dann schon in der Basstrommel oder auch auf die Overheads eigentlich schon verzichten kann. Und da suchen wir dann halt schnell einen Weg, dieses Gerät so einzustellen, dass es reibungslos funktioniert. Oder wir nehmen halt das, was im Haus ist, da gibt es dann halt noch die Alternative, einfach ein anderes Pedal dann zu nehmen, was oft schneller geht, als das andere Modell zu reparieren.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch immer so eine Gratwanderung, man weiß, was jetzt in der Situation gut klingt jetzt an deiner Stelle und die Leute, die dann da hinkommen, haben dann vielleicht nicht so viel Erfahrung und die dann... Man möchte denen dann den optimalen Sound verpassen, aber die wollen ihr gehabtes Equipment benutzen. Das alles ist wie immer. Und das funktioniert dann aber zusammen nicht so richtig. Und da muss man immer einen Weg finden, wahrscheinlich, der für beide, also der in erster Linie für den Drummer dann funktioniert. Ja.
Also ich habe einfach den Anspruch, das demjenigen da so einfach wie möglich zu machen. Das gibt natürlich Dinge, die kann man da leisten. Also ich baue dann zum Beispiel auch das Set mit dem Schlagzeuger so oft, der setzt sich auf den Hocker und sagt mehr links, mehr rechts, tiefer, höher. Und dass er einfach kein Theater hat mit der ganzen Rumrennerei zum Beispiel, weil das einfach den Produktionsablauf auch sicherlich beschleunigt. Es gibt allerdings Dinge, die man dann vielleicht besser im Vorfeld geklärt hätte. Also wenn jetzt jemand kommt und bringt seine Snare mit und ich sehe anhand der Spielspuren auf dem Fell, dass der die Snare grundsätzlich off-center anspielt und dass er, man sieht, dass er eigentlich mit Kraft in das Fell reinspielt, dann weiß ich, das kann ich ihm zwar sagen, hör mal, eigentlich musst du aber den Ton aus der Trommel rausholen und versuch doch mal, die in der Mitte zu erwischen. Das kann der aber natürlich dann nicht umsetzen. Nee. Deswegen ist das halt ein Tipp für die übernächste Produktion. Und da muss man in der konkreten Situation sagen, gut, da war doch noch so ein Stück Moongel mehr und wir nehmen vielleicht mal auch einen Emperor auf die Snare.
Und richtig. Dass weil, man die Situation halt den Gegebenheiten anpasst.
Genau. Das ist auch dann das Lustige an der Sache. Irgendwie, das macht auch großen Spaß einfach mit Bands. Solche Dinge dann zu entwickeln. Also das läuft normalerweise so, dass man das Einstellen von dem Schlagzeug, das geht eigentlich relativ schnell, weil es derselbe Raum ist und dasselbe Kit normalerweise. Und es geht um Becken und es geht um Snare oder Snares. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann vielleicht mal zu hören, wie der Schlagzeuger einen Take spielt und dann zu sagen, okay, wir machen doch vielleicht noch dieses mal ein bisschen anders und jenes ein bisschen anders. Ich glaube, die Bands fühlen sich da sehr wohl einfach, weil sie merken, dass sie da mit Leuten zu tun haben, die das ernst nehmen und die denen versuchen zu helfen.
Ja, genau.
Und ich habe mir inzwischen halt auch so einen Sack an Ersatzteilen irgendwie zugelegt, weil man einfach auch, ich lerne da natürlich auch eine Menge bei, so was kann alles kaputt gehen. Was braucht man so?
Und, was kann alles kaputt gehen?
Ja, also, wenn, ja, was ist, guck mal, da kommt eine Band angefahren, die haben schon 2,5 Stunden Autofahrt hinter sich und haben ihre Gitarren mit und ihre Snare und dann ist halt eine von den Stimmschrauben irgendwie im Proberaum liegen geblieben. Und da ist natürlich blöde, wenn man dann in dem Studio sitzt und sagt, oh, jetzt können wir die Trommel nicht stimmen. Mhm. Deswegen habe ich dann halt entsprechende Ersatzteile dabei und das sind immer schön leuchtende Augen dann, wenn auf einmal die passende Schraube dann auftaucht. So.
Es gibt wahrscheinlich auch häufig Schlagzeuger, die dann mit einem Set der Marke Remo ankommen, weil das der einzige Name ist, der auf dem Schlagzeug irgendwo zu finden ist und die dann seit jeher die gleichen Fälle haben,
ja,
gekauft, also das ist, gespielt und nie geändert.
Ja. in dem Fall ist es hier so, dass das Set da normalerweise gestellt wird, weil es halt einfacher ist, wenn man weiß, dass das Ding funktioniert. Irgendwie ist es halt auch einfacher aufzunehmen. Weißt du selber, wenn es ein fremdes Instrument ist, dann muss man erstmal gucken, wie klingt das in dem Raum. Aber es ist halt in der Tat so, dass ich habe immer gedacht früher, dass das dazugehört, dass man so ein Schlagzeug stimmen kann, dass man das warten kann, dass man mit dem Material umgehen kann. Und es gibt eine Menge Leute, die machen sich da nicht so einen Kopf drum. Die spielen halt mit ihrer Band und proben dreimal die Woche und das Schlagzeug, das steht da so. Und das wird auch dann auch entsprechend so verwendet.
Genau.
Ich habe immer so ein bisschen den Anspruch, dass der Ton aus den Fingern kommt. Und dementsprechend ist es halt wichtig zu wissen, wie schlage ich auf so eine Trommel überhaupt drauf. Und da kann man vielleicht dann doch auch mal entsprechend sein Augenmerk drauf richten, und zwar vor so einer Session, indem man sich selber mal seine Fälle auch mal anguckt und mal überlegt, warum gibt es da so eine komische Markierung auf 3 Uhr auf dem Fell, warum spiele ich immer dahin, mache ich das extra?
Ja.
Oder habe ich da vielleicht gar kein Bewusstsein dafür, dass das den Klang verändert? Das ist also auch zum Beispiel so ein Punkt hier im Unterricht, dass ich das den Schülern versuche direkt mit auf den Weg zu geben, hört zu, wie klingt denn die Trommel und warum klingt die so?
Ja.
Und dann hat man hinterher in der Studiosituation natürlich auch Möglichkeiten zu reagieren. Und dann muss man vielleicht nicht den Trigger auspacken und ein Sample nehmen.
Richtig. Wobei man bei so Metal-Produktionen, da kann man ja noch relativ viel fuschen.
Ich glaube, man kann in jeder Situation fuschen. Ich glaube nicht, dass das für einen Musikstil so mehr gilt als für einen anderen. Ich glaube nur, dass dieses Soundideal im Metal irgendwie
künstlicher, ne?
Es ist ein künstlicheres Ideal und da ist natürlich dann auch naheliegender halt mit Triggern zu arbeiten.
Ganz
oder,
genau.
Es werden halt dann da Bassdrum-Sounds gefahren, die gibt es in der Realität einfach nicht.
Ja.
Ja, und da muss ich halt mit anderen Dingen dann arbeiten und da ist dann vielleicht auch mal die Idee, dass man sich mal kurz so ein Makro schreibt und mal eben alle Bassdrum-Kicks entsprechend drückt oder so. Die Versuchung ist halt nahe, das geht aber im Jazz-Bereich dann sicherlich dann auch so mit den heutigen Werkzeugen.
Richtig, gehen tut es, aber das hängt dann immer von den Musikern ab.
Das hängt immer von den Musikern ab, genau. Man hat ja auch dann, man muss sich da immer so einen anderen Hut aufsetzen, so ein bisschen. Also als Musiker habe ich so einen gewissen Anspruch an das, was ich spiele. Als Techniker habe ich einen anderen Anspruch, weil ich kann da nicht ich spiele ja nicht da. Also
genau.
wenn ich jetzt höre, dass Tom klingt, wenn ich das so anspiele, so und so, dann bilde ich mir ein, ich könnte das auch entsprechend umsetzen und nutzen. Aber jemand anders, der an dem Set sitzt, der hat diesen Erfahrungswert halt einfach nicht und deswegen muss ich die Kiste für den anders stimmen und anders präparieren, einfach damit der zu einem guten Ergebnis kommt. Das ist dann der Technikerhut so und der dritte Hut ist dann von dem, wenn jetzt jemand kommt mit einem Mix oder was, dann bist du halt der Produzent und da ist die Frage, was ist dein Ziel und wie erreiche ich das?
Genau.
Wie setze ich die künstlerische Vision oder wie erfülle ich Vorgaben dann seitens Dritter?
Ja. Ja, aber da ist dann jemand wie du zum Beispiel, der eine Seite sehr gut kennt und die beiden anderen auch relativ gut, natürlich prädestiniert, um so einen Überblick zu haben, ne?
Ja, so ein bisschen. Also man hat so überall seine Finger mal so ein bisschen drin gehabt und hat sich überall so ein bisschen so eine Zutat mitgenommen einfach. Und ob ich mich da irgendwo, also ich könnte auch sagen, ich kann vieles so ein bisschen und nichts richtig.
Ja,
ja. Also ist halt immer so die Frage, was passiert so im Leben weiterhin. Du hast halt eben gesagt, du wolltest nicht als Musiklehrer deine Zeit deines Lebens alle meine Entchenleuten vorspielen.
Genau.
Das ist auch nicht unbedingt mein Ziel. Und deswegen versuche ich halt die Dinge, die mich interessieren und die mir Spaß machen, in meine Arbeit mit einzubringen.
Ja, ja, klar. Genau so macht das wahrscheinlich jeder, der daran interessiert ist, zufrieden zu sein.
Vermutlich. So. So, jetzt haben wir noch eine brandaktuelle Frage. Ich habe gerade noch mal hier den Browser aufgemacht und noch mal im Trommler-Forum nachgeschaut. Da ist tatsächlich noch eine Frage eingetrudelt. Die erste Hälfte davon haben wir, glaube ich, schon abgehandelt. In der zweiten Hälfte geht es darum, was die häufigsten Handerkrankungen bei Musikern bzw. konkret bei Schlagzeugern denn nun so wären. Und wie man denen vorbeugen kann und ob Technik wirklich alles ist oder ob es noch andere Faktoren gibt.
Also die häufigste Handerkrankung ist sicherlich die Sehnscheidenentzündung beim Trommeln. Und danach kommen dann so Sachen wie Verschleißerscheinungen, Arthrose und sowas, Arthritis. Und war da auch die Frage nach Prädisposition irgendwie? Also es gibt natürlich Leute, die von ihrem Bindegewebe her leichter dazu neigen, eine Sehnscheidenentzündung zu bekommen. Und also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe da diese Disposition anscheinend nicht. Ich habe häufig schon die Belastung komplett gewechselt, ob es jetzt zur Arbeit war oder beim Schlagzeugspielen, dann wochenlang nichts gemacht und dann jeden Tag 3 Stunden oder 5 Stunden und bei mir ist nie eine Sehnscheinentzündung aufgetreten. Vorbeugen kann man der ganzen Sache meiner Ansicht nach dadurch am besten, dass man sich langsam an so eine Belastung gewöhnt. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, Schlagzeug zu spielen und dann direkt jeden Tag 7 Stunden Schlagzeug spielt und immer Vollgas, das fördert natürlich die Reaktion, dass der Körper dann sagt, das ist zu viel auf einmal. Und wenn man aber langsam das Übungspensum steigert, wie das auch eigentlich so normal ist, dann das ist die beste Vorbeugung. Und dann so ein bisschen darauf achtet, dass man alle Bewegungen so bequem wie möglich, dass die Technik, dass man die Arme locker hält. Und ja, da gibt es ja diverse Videos, DVDs, wo das erklärt wird. Und es muss auch nicht immer genauso aussehen, wie man es auf so Leer-DVDs sehen kann. Es muss für einen selber vom Gefühl her sich gut anfühlen und locker sein. Ja. Weil wenn jetzt einer mit Handschuhgröße 10 und totalen Wurstfingern, bei dem sieht es vielleicht anders aus als bei einem selber, wenn man eine Frau ist und total kleine Hände hat. Ja. Man merkt irgendwie, wenn man sich darum kümmert, das merken zu wollen, dass es richtig ist.
Ja. Ich habe da offensichtlich diese Disposition. Ich habe da öfters und inzwischen echt langwierig auch Theater mit. Was mir dann so auffällt, ist, dass eigentlich so eine Sehnenscheinentzündung oder auch was hatten wir da eben noch, Karpaltunnelsyndrom ist auch so ein super, super Ding irgendwie. Das sind ja eigentlich irgendwie so mehr so, eigentlich so irgendwie Zivilisationskrankheiten. Man bewegt sich immer weniger oder immer einseitiger vielleicht.
Genau.
Und macht eigentlich solche Bewegungsabläufe ständig, für die der Körper vielleicht mal ursprünglich eigentlich nicht so konstruiert war oder sich noch nicht so hin entwickelt hat, dass es funktionieren kann.
Wir entwickeln uns halt innerhalb der letzten 100 Jahre, was unsere Ernährungsgewohnheiten angeht, viel schneller, als die Evolution da mitkommt. Wenn wir jetzt über 10.000 Jahre angefangen hätten, Computermäuse zu bedienen, ganz langsam, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt andere Sehnscheiden in der Hand. Mhm. Die hätten sich mitentwickelt und wären der Belastung mitgewachsen. Aber da wir jetzt innerhalb von 20 Jahren angefangen haben, exzessiv Computermäuse zu benutzen, haben halt die Leute Sehenscheinentzündungen, sind nicht daran angepasst.
Ja. Was kann man da unternehmen? Also man hätte natürlich vielleicht früher, hat man dann, so ein blödes Beispiel, einfach auch mal eine Stunde Holz gehackt zwischendurch und dadurch hat man seine Muskulatur ganz anders genutzt und ganz anders ausgeprägt. Und dann ist ja auch vielleicht der Körper in der Lage, mit so einer Überlastung auch ganz anders dann umzugehen. Ne? Da gibt es Bandscheibenvorfälle, Hexenschuss und solche Dinge, hatte ich auch schon mal ein. Das liegt halt einfach daran, dass bestimmte Muskelpartien ungenutzt vor sich hin kümmern. So. Und irgendwann kriegt man dann dafür die Quittung. Deswegen ist vielleicht zum Beispiel Radfahren gar nicht dem Double Bass Spielen förderlich, aber der allgemeinen Gesundheit und der allgemeinen Stabilität. So.
Ja, wenn man den Körper also da hält, wo er eigentlich sein sollte, dann passiert in der Regel nicht viel. Es gibt ja da von so einer Schlangenfrau zum Beispiel Röntgenaufnahmen. Die hat sich mal, ich glaube bei Quarks und Co. war das sogar, da röntgen lassen in ihrer Schlangenposition. Die machte das seit klein auf, hatte aber so gut trainierte Muskeln, dass die Wirbelsäule von ihr keinerlei Verschleißerscheinungen zeigten. Und andere Leute, die sitzen den ganzen Tag auf ihrem Hintern im Bürostuhl, bewegen sich fast nicht. Und die haben total schlimme Verschleißerscheinungen und können ihren Rücken gar nicht mehr krumm machen.
Insuffiziente Rumpfmuskulatur.
Ja, das richtig.
Das ist ein ganz schlimmer Befund. Und dann kommt dann die Ernährung, spielt natürlich dann da auch mit rein. Man führt sich mehr Kalorien zu, als man braucht.
Und wird dann immer dicker.
Wird immer dicker und der Bauch wird immer dicker und der Bauch zieht dann immer mehr an der Wirbelsäule und dann macht es irgendwann
das
mal Peng.
Richtig. Und das macht nicht nur Peng beim Persönlichen, im eigenen Körper, sondern das macht auch irgendwann Peng in unserem Gesundheitssystem. Weil das nämlich so viele Leute machen, immer mehr essen und immer dicker werden und immer mehr Zivilisationskrankheiten bekommen, dass das keiner mehr bezahlen kann irgendwann. Aber wie ich die Menschheit kenne, wird auch dafür eine Lösung gefunden werden.
Oder ja, man wird es vielleicht noch einfach nochmal 150 Jahre verdrängen, das Problem.
Ja, ich denke so. Schon.
Also eine einigermaßen ausgewogene Ernährung und eine gesunde Bewegungsabläufe.
Genau.
Ja, das ist wahrscheinlich dann das, was einem dann da helfen kann. Das fängt ja bei ganz, also Kinkerlitzchen an. Ich will da jetzt also das blöde Beispiel ist immer mit dem Auto zum Bäcker fahren, Brötchen holen oder so, solche Dinge. Oder, ja,
wo man zu Fuß gehen kann.
Wo man zu Fuß gehen kann.
Man zu Fuß gehen.
Ja, wenn man den ganzen Tag vor dem Computer hängt, irgendwie dann eine Etage tiefer in die Bücherei zu gehen und dann ein Buch nachzugucken, irgendwie das wäre vielleicht das, was es dann eher bringt.
Ja.
Ja. Also man hat was gelernt und man hat sich auch noch bewegt.
Richtig.
Okay. Ja, das ist ein wundervolles Schlusswort für diese 5. Ausgabe der Dramaforum.de Radioshow. Ich danke Ingo Witte für seine Auskünfte und die super nette Unterhaltung, die wir hier führen konnten.
Ja, es hat mir auch viel Spaß gemacht und ich grüße auch noch alle Drummer und Drummerinnen und wünsche euch weiterhin viel Spaß im Forum.
Genau, ich grüße auch alle, die mich kennen. Auch hier noch ein Aufruf an den Patrick. Mein Mail-Server ist irgendwie kaputt. Kannst du da mal gucken, ob du den wieder an den Start kriegst, weil ich keine E-Mail habe Montagmorgen. Wäre nicht so gut. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.